Seid ihr ready for the word? Es läuft, Halleluja. Papa, danke für einen neuen Morgen. Danke, dass dein Wort nicht leer zurückgeht, sondern es vollbringt das, wozu du es aussendest. Vater, ich danke dir, dass dein Wort gewaltig und mächtig in unser Leben ausgeht und dass es uns verändert für immer. Dass es uns verändert für immer. Danke, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass du einen Plan hast mit uns. Vater, wir sind ein Rohdiamant, der schon einen Wert besitzt. Aber mit jedem Schliff von dir spiegelt sich dein Licht in einer neuen Facette. Vater, mit jedem Schliff, den du uns gibst, wird dein Licht noch schöner, noch herrlicher und wir werden wertvoller. Wir werden immer wertvoller, bis wir ein vollkommener Diamant sind, der dir gefällt, wo dein Name drin steht, wo dein Gesicht sich widerspiegelt in diesem Diamanten. Vater, ich danke dir für die Zeiten, wo wir geschliffen werden. Niemand will das, niemand mag das, aber es ist eine Notwendigkeit. Vater, dann kommt die Zeit, wo wir poliert werden, wo du uns polierst, wo Menschen in unser Leben kommen, die uns Gutes sagen, die uns auferbauen. Vater, wir lieben alle diese Zeit, aber ich danke dir auch für die Zeit, wo wir geschliffen werden, immer wieder aufs Neue. Und du siehst, wo noch Schmutz ist, du schleifst alles weg, was dir nicht gefällt und du machst aus diesen Diamanten eines der wertvollsten Stücke dieser Welt. Vater, ich danke dir, dass kein Diamant dieser Welt genau gleich ist wie der andere, sondern dass es alles Einzelstücke sind und auch wir sind Einzelstücke in deiner Hand, wo du uns schleifst, wo du uns formst, wo du uns ja in die Form bringst, die dir gefällt. Halleluja. Dafür danke ich dir, dass du keinen so lässt wirst, dass du ein tiefes Werk tust in jedem von uns. Halleluja. Amen. 1. Petrus 2, Vers 9. Und wir haben angefangen, tief ins Wort zu gehen die letzten Sonntage. Und ihr habt euch entschieden, dass ihr die ganze Wahrheit wollt. Und dann machen wir weiter. Und Wahrheit ist immer herausfordernd, Leute. Wahrheit ist nicht so schön. Wenn ich dir heute Morgen sage, du hast da gerade einen Purpel hängen, ist es die Wahrheit. Wenn ich dir es nicht sage, ist es nicht Liebe. Wenn ich dir sage, Martin, da hängt ein Purpel, dann denkt der Martin vielleicht, oh, ist das peinlich. Aber es ist besser, der Martin macht den Purpel weg, ja, und die anderen 30 sehen ihn nicht, wie das alle denken, boah, Alter. Stimmt's? Im Wort Gottes ist genau dasselbe. Das Wort Gottes überführt uns. Es zeigt uns, wo manche Purpel sitzen, im übertragenen Sinne. Und wenn wir sie weggemacht haben, ist es besser. Wir sehen besser aus. Amen. Und hier sagt uns Gott etwas ganz Entscheidendes. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Stell dir das mal vor, was Gott über dich sagt. Die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Ups, wem gehörst du? Du gehörst dir nicht mehr selber. Vor ein paar Wochen habe ich euch gesagt, wo wir uns bekehrt haben, haben wir alle gedacht, ja, jetzt haben wir unser Leben Jesus gegeben, jetzt kommen wir in den Himmel, Amen. Aber damit ist ja nicht genug. Als du Jesus eingeladen hast, dich bekehrt hast, wie man so nennt, wurde er der Herr deines Lebens. Er wurde der Kapitän auf deinem Schiff. Und wir freuen uns, wenn Jesus der Kapitän auf unserem Schiff ist, wenn er dahin fährt, wo wir hinwollen. Aber weder macht eine Kursänderung. Ja, hey, Moment mal, so haben wir nicht gewettet. Doch genau so. Wir haben Jesus eingeladen, den Kapitän unseres Lebens zu werden und dann darf er dahin steuern, wo er will. Das sind manchmal Gewässer, die schmecken uns überhaupt nicht. Wenn ich dich fragen würde, willst du eine Kreuzfahrt machen nach Alaska und die Eisberge anschauen oder in die Bahamas? Naja, jetzt in die Bahamas nicht mehr, aber ist ein bisschen kaputt jetzt. Aber davor, als es noch nicht kaputt war, oder Florida oder irgend so ein Ort, da würden wir alle sagen, oh hurra. Ja, Alaska, lass mal für die Kälte mögen. Wir wollen lieber dahin, wo es schön ist. Aber manchmal steuert unser Schiff wohin, wo wir gar nicht hinwollen. Aber wir müssen uns bewusst machen, du bist das Eigentum Gottes. Und auf der anderen Seite ist es entspannend, weil du weißt, ich gehöre Gott, mir kann nichts mehr passieren. Amen. Wenn du Gott gehörst, dann steht da für den Teufel ein kleines Schildchen, da steht drauf, can touch this. Du kannst es nicht anfassen, gehört nicht dir. Amen, gehört Gott. Wenn du Gott gehörst, hat der Teufel keinen Stich mehr bei dir. Das ist das Gute. Gibt immer zwei Seiten der Medaille. Aber auf der anderen Seite verlangt Gott oft von uns, Dinge zu tun, die wir nicht wollen. Die aber notwendig sind. Zum Beispiel sich bei jemandem entschuldigen. Das wollen wir oft nicht. Aber es ist eine Notwendigkeit. Warum? Damit unser Herz nicht bitter wird. Wenn wir uns entschuldigen, entschuldigen wir uns nie für den anderen zuerst, sondern für uns selbst. Damit wir nicht bitter und hart werden. Es kostet viel Überwindung, Entschuldigung zu sagen. It's hard to say I'm sorry, hat Chicago mal gesungen. Aber es ist gut. Es ist eine Notwendigkeit. Amen. Ihr seid das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Du bist herausgerettet aus der Finsternis hinein in sein wunderbares Licht. Das ist ein Geschenk Gottes. Wisst ihr? Ich wundere mich manchmal, was Christen so denken. Die denken, was passiert, wenn wir in den Himmel kommen? Leute, da wird so viel passieren, da wirst du staunen. Da wird es keine Minute mehr geben, wo es dir langweilig wird. Weißt du, wenn du in die Schule gehst und einen Schulabschluss am Ende machst, egal ob Hauptschule, Realschule, Gymnasium, völlig egal, dann ist damit ja nicht alles zu Ende mit deinem Zertifikat, sondern es fängt ja erst an. Ist das korrekt? Weißt du, deine Zeit hier auf Erden ist deine Schulzeit. Und wenn du in den Himmel gehst, dann hört das nicht auf, sondern dann fängt das gerade erst an. Und zwar das echte Leben, das richtige Leben, was Gott für uns hat. Wisst ihr, diese Milchstraße, dieses Universum mit Milliarden und Trilliarden von Planeten, all das wird vergehen. Gott sagt, er wird eine neue Erde machen und einen neuen Himmel. Und diese neue Erde wird so gewaltig groß sein, da wirst du staunen, wie groß die ist. Amen. Und wenn du Farmen liebst, wirst du da eine Farm haben. Wenn du gedacht hast, Mensch, Südafrika ist so eine Farm und die Elefanten laufen da rum und die Löwen, dann wirst du das haben im Himmel. Und es werden Elefanten sein, die nicht aggressiv sind, Löwen, die nicht beißen. Amen. Wenn du sagst, ich bin ein Stadtmensch, ich liebe das Hochhaus mit lauter Leuten drumherum, dann wirst du genau da wohnen. Aber Gott hat einen Plan mit deinem Leben und wir werden herrschen mit ihm in Ewigkeit. Dein Leben hier, die 120 Jahre, ist nur deine Schulzeit. Danach geht das echte Leben los. Hat meine Mutter mal gesagt, Burle, Burle, wenn Schul fertig ist, geht das echte Leben los. Ja, ich dachte, um Gottes Willen, wer rettet mich davor? Das hat mir keiner gesagt bei meiner Geburt, dass das alles so anstrengend wird. Aber Gott hat das richtige Leben mit dir vor. Weißt du, und das macht Freude in deinem Herzen, wenn du anfängst, es zu glauben und zu verstehen, weil du weißt, wo du hingehst. Amen. Ich glaube nicht an einen Gott der Religion, sondern ich glaube an einen Jesus Christus, der den Vater groß macht. Jesus ist nicht gekommen, um eine neue Religion zu stiften. Niemals. Jesus ist gekommen, um den Vater den Menschen zu offenbaren und die Menschen dem Vater zu offenbaren. Das betet nämlich Jesus in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet. Vater, welche die du mir gegeben hast, ich habe sie für dich geheiligt. Jesus präsentiert dich dem Vater. Amen. Vorhin haben wir gesungen, durch sein Blut bin ich gewaschen. Ist es eine Floskel oder ist es das, was du total verstanden hast, was der Kern deiner Existenz ist? Vorhin haben wir gesungen, your breath in my lungs. Der Atem Gottes in meinen Lungen ist der Grund, warum du lebst. Als Gott Adam erschuf, da war das eine Hülle. Erst als Gott seinen Atem, sein Leben hineinblies, wurde Adam lebendig. Und wir sind auch nur lebendig, wenn Gottes Atem in uns ist. Wenn der Heilige Geist in uns lebt. Amen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Wow. Das musst du dir mal vorstellen. Gott hat sich für dich entschieden. Gott hat zu dir Ja gesagt. Und ich erkläre euch jeden Sonntag, dass jede Entscheidung, die Gott trifft, ist irreversibel. Er kann sie nicht zurücknehmen. Gott sagt nicht, so spricht der Herr, ich habe mich geirrt. Ich erinnere mich an mein blödes Geschwätz von gestern. Es tut mir leid, ich nehme es zurück. Kann Gott nicht machen. Geht nicht, wäre nicht mehr Gott. Er hat sich disqualifiziert, Gott zu sein. Und es wird auch nie passieren. Alles, was Gott sagt, muss in Ewigkeit Bestand haben und muss morgen noch genauso gelten wie heute. Und es ist so. Mein Wort ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. So, in einer Milliarde Jahre kannst du Gott fragen, zählt es noch? Und er wird sagen, ja, genauso wie wenn es gestern gewesen wäre. Amen. Und er hat dich auserwählt zu einer königlichen Priesterschaft, ein heiliges Volk, ihm zum Eigentum. Immer wieder treffe ich Christen, die haben Angst, verloren zu gehen. Warum? Weil sie den Vater nicht kennen, weil sie ihm nicht vertrauen. Wenn Gott sagt, du gehörst mir, brauchst du dir keine Sorgen machen. Richtig? Wenn Menschen sagen, du gehörst Gott, dann musst du dir Sorgen machen. Weil Menschen sind Lügner. Die Bibel sagt ganz klar, alle Menschen sind Lügner. Gott nicht. Aber wenn Gott dir zusagt, dass du ihm gehörst, hey, dann entspann dich doch. Geh auf die Relax-Liege, genieße seine Gegenwart. Sag, danke, Papa, dass ich dir gehöre. Amen. Und dann erinnere immer den Teufel an das Schildchen. Can't touch this. Dum, du, du, dum. Okay? Und du sollst die Wohltaten verkündigen. Das ist ein Auftrag für uns. Die meisten Christen, keine Ahnung, Zitronenchristen, Knoblauchchristen, weiß nicht, wie man die nennt. Die sind schlecht drauf, denen geht's nicht gut, die sind depressiv, die jammern. Ich weiß nicht, ob das attraktiv ist für jemanden, der gerade selbst ein Problem hat. Hey, du bist doch Christ, kannst du mir helfen? Ja, eigentlich schon, aber weißt, mir geht's gerade selber nicht gut. Wie lange geht denn das schon? Na, knapp 30 Jahre. Aber eines Tages bin ich im Himmel. Halleluja. Der Herr macht nichts mehr. Der hat alles gemacht, das haben wir gelernt. Sonntag, oder? Der Herr steht nicht mehr auf. Er hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Jesus macht gar nichts mehr. Es ist unser Job. Jesus hat's vollbracht am Kreuz. Amen. Wir entscheiden, ob es uns gut oder schlecht geht. Es ist alles, dein ganzes Leben ist eine Entscheidung entfernt. Du wirst arbeitslos, du sagst, oh Gott, jetzt wird alles schlimm, das wirst du, genau das wirst du haben. Dir geschehe nach den Worten deines Mundes. Oder du sagst, kein Problem, mein Gott ist größer, ich finde einen besseren Job. Da verdiene ich noch mehr, muss noch weniger arbeiten. Für Menschen, die sagen, wenn die zuhören, du hast ja nicht alle Tassen im Schrank. Ja, macht nichts, du hast auch die Untertassen nicht mehr im Schrank. Lass sie reden, aber Gott ist für dich und er geht mit dir vorwärts. Amen. Wenn Gott für dich ist, wer kann wider dich sein? Halleluja. Gott ist so viel besser als das, was wir von ihm denken. Auch oft viel besser wie das, was wir erwarten. Gott hat immer ein Mehr für dich. Amen. Und da dürfen wir rein. Und das passiert, wenn wir es glauben. Das passiert, wenn wir ihm vertrauen. Amen. Er hat uns rausgerissen aus der Finsternis. Wie viel Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Keine. Was ist stärker, Licht oder Finsternis? Wow, ihr seid gut. Da muss man ja gar nicht mehr so viel Vorarbeit leisten. Ihr seid gut. Die kleinste Kerze, wenn du die anzündest im Universum, die ganze Finsternis des Universums reicht nicht, um das Licht der Kerze zu ersticken. Dein kleiner Senfglauben reicht aus, um den Teufel dahin zu verweisen, wohin gehört, nämlich ganz weit weg von dir. Amen. Halleluja, das reicht. Wäre das nicht so, wäre Gott ungerecht. Wenn Gott dir keine Waffen geben würde, denen es gelingt, wäre es ungerecht. Wenn Gott dir ein Messer gibt, was nicht scharf ist, dann wird es schwierig. Stumpfes Messer ist zu nichts zu gebrauchen. Aber Bärbel hat vorhin gebetet, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Es geht durchs Innere durch. Amen. Halleluja. So, heute fordere ich euch wieder extremst heraus, beziehungsweise der Heilige Geist. Aber wir kommen nachher zu diesem Vers zurück oder zu dieser Bibelstelle, okay? Aber jetzt fahren wir ein bisschen Achterbahn. Jetzt gehen wir zum Vers 1. So, und wir wollen ja auch wissen, was Gott von uns verlangt. Ja, Gott macht was für uns und wir müssen auch was tun. Von nichts kommt nichts. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede. Ups. Gott hat gerade gesagt, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, eine heilige Priesterschaft. Aber er fängt dieses zweite Kapitel damit an. So legt nun ab alle Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede. Ach, das macht mein Pastor für mich. Meine Frau macht es. Mein Hauskreisleiter. Das macht Jesus für mich, mein Jesus. Ich kannte mal einen Mann, der erzählt immer, mein Jesus. Mein Jesus hat mir gesagt, er überweist mir jetzt 12,5 Millionen Euro. Komme nächste Woche. Wahnsinn. Gibt so Leute, aufpassen. Okay? So legt nun ab. Wer muss es ablegen? Wer hat die Baustelle? Aber wir können das. Durch den Geist in uns überwinden wir diese Dinge der Welt. Wenn du den Heiligen Geist einlädst, mit dir zu sein, wirst du merken, wenn was Böses in deinem Herz hochkommt. Du wirst merken, dass das, was du gerade denkst, fühlst, sprichst, ist böse. Wird Gott sich dazustellen, wenn du was Böses tust? Niemals. Also ist es sinnlos. Kannst es gleich lassen. Musst du nur wieder Buße tun. Okay? Ich habe schon so oft in meinem Leben mit Leuten Konflikte gehabt und habe gedacht, so, dem geige ich jetzt die Meinung, aber frag mich wie. Und dann sagt der Heilige Geist, kannst du machen. Aber morgen schicke ich dich hin, dass du dich entschuldigst. Sprich da. Ruhe. Das gleiche nochmal. Und dann sehe ich manchmal vor meinem geistigen Auge die Situation, wie ich hingehe, mich entschuldigen muss. Das ist mir noch unangenehmer wie irgendwas. Und dann sage ich, gut, dann sage ich nichts. Und dann bin ich dankbar, dass Gott zu mir redet in die Situation, dann denke ich mir, sei lieber still, sag nichts, guck, dass du es überwindest, dann musst du ihn nicht entschuldigen. Ist das wahr? Gott lässt uns nichts durch. Ist wirklich so. Ich musste mich auch mehrmals in meinem Leben bei Leuten entschuldigen, die mir was angetan haben. Aber in meinem Herz war Bitterkeit. Und Gott sagt, du gehst jetzt hin, entschuldigst dich. So, aber Herr, nee, der ist doch schuld, nicht ich. Und Gott sagt, geh hin, entschuldig dich, fertig. Aber dann, wenn du dich überwindest und tust es, dann, weil du merkst, ich kann wieder ganz tief durchatmen. So, der Druck, das beklemmte Gefühl ist weg. Gott sei Dank, Halleluja, war ich gehorsam. Stimmt's? Oh, holla. Heuchelei. Heuchelei ist auch so eine Sache unter uns Christen. Wie geht's dir, Schwester? Oh, mir geht's super. Das ist, brauchen wir alle nicht, oder? Sei ehrlich. Ich habe noch nie gemerkt, dass Gott zu mir sagt, hey Thomas, das war aber ein bisschen zu ehrlich gerade. Da kann ich nicht mit umgehen. Das ist mir zu ehrlich. Hat Gott noch nie gesagt. Du kannst zu Gott ganz ehrlich sein, kannst sagen, ich fühle mich heute x-mäßig. Jesus sagt, ich weiß. Kein Problem, komm zu mir. Amen. Neid. Das ist so ein Thema an der Christenheit, gell? Ihr wisst ja, habe euch das Beispiel schon ein paar Mal gegeben. Wenn ich die Woche 10 Millionen im Lotto gewinnen würde und würde euch nächsten Sonntag ganz stolz, wir spielen keine Lotterie, das ist nicht von Gott, wisst ihr, Glücksspiel ist nicht von Gott, deswegen wird nie ein Christen im Lotto gewinnen. Aber wenn, nur mal angenommen, und ich erzähle euch nächste Woche ganz stolz, hey Leute, ich habe 10 Millionen gewonnen. Jeder von euch, ohne Ausnahme, hat den ersten Gedanken und dann kommt der zweite. Der erste Gedanke ist, warum der? Warum nicht ich? Und wenn du den ersten Schock überwunden hast, kommt sofort der zweite. Thomas, wir waren doch schon immer Freunde. Stimmt's? Neid. Aber vielleicht nur ganz wenige, vielleicht auch gar niemand würde auf die Idee kommen und sagen, Halleluja, preis den Herrn, er hat den Pastor versorgt. Amen. Kannst du dich mitfreuen, wenn es anderen gut geht? Oder ist es Neid? Wenn jemand ein neues Auto fährt, wenn jemand tolle Klamotten hat oder keine Ahnung, was dem alles so passiert, oder kriegt einen Urlaub geschenkt oder ich weiß nicht was. Kannst du dich mitfreuen? Ich sage euch ganz ehrlich, für mich ist das auch noch eine Baustelle. Nur weil ich Pastor bin, laufe ich nicht rum und schwebe einen halben Meter über dem Boden, weil ich so heilig bin. Ich gehe durch dieselben Prozesse. Und manchmal merke ich auch und gucke so. Ich habe jahrelang zum Sammy, wenn da ein Ford Mustang oder ein Porsche oder irgend sowas nebendran vor. Sei Sammy, nicht gucken. Immer, Papa, guck mal, boah, geile, boah. Ich sag nicht gucken, das will der Depp, dass wir gucken. Er will bewundert. Guck nicht raus, fütter sein Stolz nicht. Und irgendwann höre ich so eine kleine Stimme, die sagt, du bist ja nur neidisch. Wer spricht denn da? Und der Sammy immer, Papa, aber das sieht so cool aus, guck doch mal. Sag nicht gucken. Und irgendwann habe ich so, boah. Und habe ich gemerkt, und da habe ich wieder die Stimme gehört, du bist ja nur neidisch. Und dann irgendwann habe ich mich mit der Stimme auseinandergesetzt und gemerkt, das stimmt. Ich gucke nicht, weil ich neidisch bin. Und ich erzähle immer ganz stolz in den 3 Jahren, wo wir in Amerika waren, dass die Amis so gechillt sind, so cool. Ja, da kommt einer mit einem geilen Karren hergefahren und die Leute sagen, ey, wow, super, toll. Ich weiß noch, ich sitze auf meiner Chopper mit meiner Rockerkutte drüben, bum, 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 an der Ampel fährt Polizei nebendran. Ich kann dich ja von Deutschland, wenn die Bullen kommen, dann bist du da fällig. Da fahren die nebendran und die amerikanischen Bullen, die sehen ein bisschen anders aus, wie bei Terminator, weißt du? Sonnenbrille, so Gesicht und er macht die Scheibe runter und ich so, hoffentlich wird es bald grün. Er so, hey man, und ich so, yes, nice bike. Scheibe wieder hoch und ich so, cool, thank you. Und dann bin ich weitergefahren, dachte, boah, sind die Amis cool, sogar die Bullen sind cool. Stimmt auch nicht alles. Und das erzähle ich immer so stolz und habe ich gar nicht gemerkt, dass ich so ein Deutscher bin, der voller Neid ist. Dass sich auch aufregt über den Porsche-Fahrer. Ich arbeite dran. Es wird schon besser. Ich guck schon jetzt gechillt darüber. Ich mache noch nicht Daumen hoch, aber vielleicht kommt es noch. Okay? Und alle üble Nachrede. Leute, üble Nachrede ist was ganz was Schlimmes. Ich weiß, dass es Dinge gibt, über die man reden muss. Es ist auch wichtig, dass man über Dinge redet. Ich muss auch als Pastor über Dinge reden, aber es ist immer so ein ganz dünner wie ein Haar zwischen beurteilen und verurteilen. Versteht ihr? Das ist ein ganz schmaler Grat. Musst du ganz arg aufpassen, wenn du etwas beurteilst. Und die Bibel sagt uns, wir sollen alles beurteilen. Aber nicht an einer Stelle sagt sie uns, wir sollen verurteilen. Merkt ihr den Unterschied? Es ist extrem wichtig, dass wir aufpassen beim Beurteilen. Und das ist für mich als Pastor auch wichtig, wo ich mit geistigen Leitern mich austausche und etwas beurteile oder ihre Meinung einhole. Ich bin ja auch nicht vollkommen. Aber aufpassen, dass wir nicht verurteilen, ist immens wichtig. Und wenn wir anfangen, verurteilen, kommt automatisch die üble Nachrede. Es geht gar nicht anders. Denn das, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Okay? Loslassen, segnen, vergeben, freisprechen, so lange, bis es nimmer wehtut. Das ist der richtige Weg. Amen. Bis du an dem Punkt bist, wo du nicht mehr vergeben musst, weil es dich nicht mehr verletzen kann. Dann bist du vom Geselle zum Meister geworden. Ja? Da bist du auf einem anderen Level, im Positiven. Okay, nächster Vers. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt an eurem Heil. Wow. Hier ist schon wieder eine Stelle, wo Petrus uns sagt, wir müssen das Wort Gottes hören. Letzte Woche habe ich euch gesagt, Jesus hat gesagt, Vater, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Ist das wichtig? Das Wort Gottes ist so immens wichtig. Wir müssen unter dem Wort sein. Wir müssen das Wort hören. Es geht nicht anders. Frucht kommt nur, Wachstum kommt nur durch das ständige Begießen des Wortes Gottes in unserem Leben. Anders geht's nicht. Okay? Und hier auch wieder. Es fängt an mit der Milch. Mit der Milch. Babys bekommen Milch, weil sie noch keine Zähnchen haben. Und wenn sie Zähnchen bekommen, hören sie mit der Milch auf. Weil dann wollen sie beißen. Dann wollen sie kauen. Und das ist ein Reifeprozess auch bei uns Christen, wo wir sagen, ja, ich brauche jetzt nimmer jeden Sonntag hören, wie toll ich bin und wie sehr Gott mich liebt. Das ist die Milch. Ein Baby will nur hören, dass es toll ist, dass die Mama es liebt und Gucci, Gucci, Gucci. Und die Pampers wechseln, auch das, ne, kennt ihr ja. Den meisten stinkt's dann. So, und auch das gibt's in der Gemeinde. Aber dann irgendwann musst du lernen und merken, wow, jetzt kommt das Richtige, die feste Nahrung immer mehr, vom Brot geht's über und so weiter, zu den festeren Dingen, wo du zunimmst an Reife, an Erfahrung und wo das Wort anfängt, in dir Gestalt zu bekommen. Und irgendwann ist das Kind in der Lage, sich selber ein Brot zu machen. Die Mama hat's gelernt. Ja, es würde komisch aussehen, wenn der 25-jährige Sohn ruft, Mama, magst du mir ein Butterbrot, ich muss in die Schule. Würde jeder sagen, was hat die Mama versäumt. Wie lange geht denn der noch zur Schule? Aber manche Christen, die leben ihr Leben lang so, leider. Okay? Nächster Vers. Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Gott ist freundlich. Haben wir das geschmeckt, dass Gott freundlich zu uns ist, dass er für uns ist? Gott ist absolut für uns. Der ist nicht gegen uns. Und das ist ein für alle Mal. Es muss ein Amen sein. Das muss wie so ein Tattoo sein bei dir. Gott ist freundlich. Alles, was nicht freundlich in dein Leben kommt, ist nicht von Gott. Das kommt woanders her, es hat andere Ursachen. Aber Gott ist freundlich zu dir. Jesus war sogar zu dem freundlich, der mit ihm am Kreuz hängt. Es war ein Mörder, der hat den Tod verdient. Und er sagt, Jesus, sei mir gnädig. Und er sagt, ihr wisst's, ja? Halleluja, nächster Vers. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Jesus ist ein lebendiger Stein. Und wisst ihr, auch wir sind lebendige Steine. Und der Sinn unseres Seins hier auf der Erde ist, dass wir Teil einer Gemeinde sind. Ich komme heute näher noch in dieses Thema hinein. Ich weiß nicht warum, aber in der letzten Zeit immer wieder kontaktieren mich Menschen, die nichts mehr mit Gemeinde zu tun haben wollen. Wiedergeborene Christen. Und ich frage mich, was ist da faul? Was ist da schiefgelaufen? Ich möchte da näher drauf rein, weil wir wollen ja die Wahrheit kennen, oder? Und ich sage nicht, dass jede Gemeinde dieser Welt super ist oder dass viele Gemeinden toll sind. Es gibt auch mal eine Zeit, wo Gott dich rausnimmt. Ramona, Stefan haben das erlebt. Barbara und ich haben es erlebt, wo wir 2 Jahre mal in keiner Gemeinde waren. Aber von den 30 Jahren war ich 28 Jahre in Gemeinden und dadurch fast jeden Sonntag im Gottesdienst. Bis auf wenige Ausnahmen. Und wenn ich das nicht erlebt hätte, und da hatte ich auch Pastoren, die nicht so toll waren, waren auch Gemeinden, die nicht so toll waren. Aber ich habe mir gesagt, eine schlechte Gemeinde ist besser als gar keine. Amen. Und du nimmst immer was mit, wenn es nur ein Wort ist, ein Satz oder eine Bibelstelle. Manchmal habe ich Bibelstellen mitgenommen, die der Prediger gepredigt hat. Die hatten gar nichts zu tun mit der Predigt, aber zu mir haben sie geredet. Mich haben sie berührt, mich haben sie genau getroffen in der Situation, wo ich bin. Amen. Aber generell will Gott, dass wir lebendige Steine sind in diesem Bau, den Gott baut. Und es ist die Gemeinde. Wir schauen uns das heute noch tiefer an. Weil ich glaube, wir gehen in eine Zeit, wo immer mehr Menschen, wiedergeborene Christen, ich rede nicht von den gottlosen Verlorenen oder die nicht Bekehrten, von denen rede ich nicht, sondern ich rede heute Morgen von Christen, die nicht mehr in Gemeinden gehen wollen und alle Argumente dagegen haben. Das ist echt krass. Und das wird mehr. Warum weiß ich nicht, aber irgendwie nimmt es zu. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Das ist wie ein junges Ehepaar, was heiratet und die sind voller Begeisterung. Die laden alle ein, stimmt's? Machen eine riesen Hochzeitsfeier. Der Musikverein spielt, die Freunde stehen Spalier, vielleicht kommt der Motorradclub mit 300 Motorrädern und lassen die Motoren heulen und da ist eine Motz-Show fürs ganze Dorf oder die halbe Stadt kommt. Und nach 5 Jahren sind sie geschieden und wenn du sie dann fragst, würdest du jemanden empfehlen zu heiraten? Vergiss es. Heirat ist X-mäßig, kannst du abhaken, ist ein Gefängnis, die Olle, der Alte. Was ist passiert? Von einer Begeisterung in die totale Ablehnung. Und dasselbe passiert in Gemeinden oft, wo Leute sich reinbekehren, total begeistert sind, jubeln, Jesus loben und preisen und irgendwas passiert irgendwann. Und dann gehen sie und du kannst mit denen nicht mehr drüber reden. Sind nicht mehr offen für. Lehnen es ab. Nur aus dem Grund, weil manche in ihrer Ehe scheitern, ist Ehe nicht falsch. Und nur aus dem Grund, weil es in manchen Gemeinden nicht klappt oder funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Alles, was ich heute Morgen sage, ist nur feststellen. Ich will niemanden verdammen, mir geht es um niemanden persönlich, sondern nur zum Nachdenken, okay? Dann ist da irgendwas passiert und der Teufel muss da seine Finger drin haben, weil ich frage mich, wo ist denn da Vergebung? Wo ist denn da Liebe? Wo ist denn Gnade? Ist das wahr? Wisst ihr, wenn Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, was denn dann mit unseren Geschwistern? Ja, die nicht. Wenn Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben und er redet von Feinden, nicht von so bösen Nachbarn oder die schräge Schwiegermutter, er redet von Feinden. Von richtigen, die dir das Leben nehmen wollen, das sind deine Feinde. Menschen, die richtig böse sind, können wir uns in unserer Zeit kaum vorstellen. Gehst mal nach Pakistan oder nach Afrika oder sonst wohin, da werden Christen getötet, jedes Jahr, Hunderttausende auf der ganzen Welt, die für ihren Glauben sterben. Das sind Feinde. Und Jesus sagt, die sollst du lieben. Ja, was ist dann mit den Geschwistern in der Gemeinde? Nee, die nicht, von der habe ich das nicht erwartet. Ist wieder sehr still, ich weiß. Wahrheit tut weh, aber die macht frei. Auch heute Morgen ist so ein bisschen Diamantschleifen. Ist das wahr? Und Jesus will uns bauen. Wir sind auserwählt und kostbar vor Gott. Nächster Vers. Oder warte mal, wir gehen mal noch zu Epheser 1, Vers 22. Da möchte ich euch was zeigen. Das ist eine Bibelstelle, die musst du wissen, die musst du kennen. Die ist wichtig. Ich habe es nicht geschrieben, sage gleich dazu. Ja? Epheser 1, 22. Und da steht was ganz wichtig. Und alles hat er unter seine Füße getan. Was ist alles? Wie viel ist alles? Alles. Wer ist seine Füße? Wir. Super. Alles hat Gott, hat Christus, alle Mächte, alle Kräfte hat er unter deine Füße getan. Du musst es richtig lesen. Und hat ihn gesetzt, also Gott hat ihn gesetzt, wen? Den Christus. Der Vater hat den Christus gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Seht ihr das? Paulus hatte die Offenbarung über den Gemeindebau. Das ist ihm nicht irgendwie an einem schönen Nachmittag, wo er die Tierchen beobachtet und auf einer Blumenkaute auf der Wiese eingefallen, wir könnten da was machen und nennen es Gemeinde. Nein, er sah, inspiriert vom Heiligen Geist, was Gott für einen Plan hat für dein Leben hier auf Erden. Amen. Und daraus ist Gemeinde entstanden, auch nicht Kirche. Das Wort Kirche ist nicht Gemeinde. Wenn du Menschen fragst, wie ist denn eine Kirche? Oh, ganz toll, wir haben Riesengebäude, Marmorböden, Glasdinger und. Das ist nicht die Gemeinde. Gemeinde kommt von Gemeinschaft. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen untereinander. Gemeinde kann auch in den Katakomben von Rom stattfinden, wo die Leichen nebendran liegen. Das war in der ersten Gemeinde so. Es ist nicht der Ort, wo ihr euch trefft, sondern es ist die Gemeinschaft der Heiligen. Das, was wir vorhin im Lobpreis erlebt haben, wo Gott hier reinkommt und sich wohlfühlt. Das kannst du nicht produzieren. Das kann er nicht bei Aldi bestellen im Dreierpack. Das ist ausverkauft. Das geht nur, wenn Gott sich hier wohlfühlt. Und Gott stellt sich zu seiner Gemeinde. Amen. Wo auch immer die ist, wo auch immer die sich treffen. Und Christus ist das Haupt dieser Gemeinde. Also ich treffe immer wieder Christen, die sagen, ich brauche keine Gemeinde. Das ist nicht biblisch. Das macht keinen Sinn. Du brauchst die Gemeinschaft der Heiligen. Amen. Manche sagen auch, wir treffen uns zu Hause bei mir. Ja, das kann auch Gemeinde sein. Aber es muss nicht zwangsläufig Gemeinde sein. Muss man aufpassen, wenn man sich abschottet, wenn man sich irgendwo geheim trifft. Ich weiß nicht, ob das Gemeinde ist. Gemeinde, wir haben vorhin gelesen, wir sollen ein Zeugnis sein, von den guten Taten Gottes erzählen. Könnt ihr euch erinnern? Das kann ich nicht im Verborgenen, das geht nur in der Öffentlichkeit. Und es ist wichtig für uns. Okay, gehen wir zurück zu 1. Timotheus 4, Vers 1. Ich mache mir die letzten Wochen und Monate Gedanken. Und ich habe das hier oft gepredigt und habe gesagt, ja, ich hoffe, glaube, dass eine Erweckung kommt. Wer von euch wünscht sich eine Erweckung? Dass Millionen von Menschen zu Jesus finden. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen und ich bete das. Und ich habe euch ja erzählt, als ich im Stadion in Sinsheim vorbeifuhr, wo sie es bauten, hörte ich, wie Gott zu mir sagt, das bauen die nicht für den Fußball, das bauen die für mich. Die wissen es nur noch nicht. Amen. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass das kommt. Aber das kann nur Gott tun. Das ist so groß, dass wir das nicht tun können. Aber in der Bibel steht eigentlich was anderes. Und das ist eigentlich schon erschreckend. Der Geist, der Heilige Geist, aber sagt deutlich, deutlich, dass in den letzten Zeiten, und da sind wir mittendrin, einige von dem Glauben abfallen werden. Warum? Weil sie verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Es redet nicht von den Ungläubigen, hier redet es von wiedergeborenen Christen, die abfallen vom echten Glauben an Christus, der das Haupt der Gemeinde ist, und anfangen, Geistern und teuflischen Lehren anzuhängen. Wisst ihr, da muss man aufpassen. Auch Leute, die das betrifft, die sind sofort wieder verletzt oder machen zu oder denken, oh, der predigt gegen mich. Ich predige gegen niemand. Ich predige das Wort Gottes. Ich predige die Wahrheit. Und wenn du offen bist, wenn du die Wahrheit liebst, dann nimmst du das an. Amen. Nochmal, ich habe es nicht geschrieben. Wir müssen aufpassen, auch in dieser Zeit, dass wir solche Leute nicht befürworten oder unterstützen. Wir haben hier am Anfang eine Frau gehabt, die habe ich predigen lassen. Manche von euch wissen noch, wen ich meine, aber es geht mir nicht um den Namen. Und die hat gepredigt 2 Jahre hier, es war toll, es war gut, es war super. Und dann kam sie, ja, in unsere Heimatstadt, da ist so eine Gruppe, die sich gerade formiert, da gehe ich jetzt hin. Na, ich sage, ja, gehst du? Ja, sie verlässt die Gemeinde. Und dann sage ich, ja, was sind denn das für Leute? Ja, das sind so 40, 50 Christen, die alle in keine Gemeinde mehr gehen. Die sind alle Gemeinde geschädigt, aber so nennt man es nicht. Die sind zur Erleuchtung gekommen, dass man Gemeinde nicht mehr braucht. Ja? Und dann haben sie sich dort getroffen und es war am Anfang alles toll. 2 Jahre hat sie mir vorgeschwärmt, wie toll alles ist. Ihr Sohn geht jetzt mit und so weiter. Ihr Mann geht mit und hat sich alles toll angehört. Dann habe ich mich gefragt, was ist da los? Ja, schon Jahre her. Nach 2 Jahren ist alles auseinandergefallen. Die ganze Gruppe ist auseinandergefallen. Weißt du, was das Wort Gottes sagt? Wenn die, die am Hause Gottes bauen, ohne Gott bauen, bauen sie umsonst. Wenn Gott nicht gesagt hat, gründet diese Gruppe, kannst du es vergessen. Auch hier immer wieder Leute gehabt. Ja, wir machen jetzt eine Gemeinde. Kann man machen, hat der Semi gesagt, letzte Woche. Kann man machen. Aber wisst ihr, ich bin nicht dagegen. Wir müssen 2 Dinge verstehen. Wenn Gott dir gesagt hat, gründe eine Gemeinde, kann ich so viel dagegen sein, wie ich will, es wird gelingen. Weil Gott es dir gesagt hat. Wenn Gott es dir nicht gesagt hat, kann ich so viel dafür sein, wie ich will, und du auch, es wird nicht gelingen. Weil Gott nicht drin ist. Manche beten und sagen, Gott segne meine Bescherung. Macht er nicht. Ist das wahr? Also Gemeinde ist absolut von Gott. Und nochmal, es muss nicht ein teures Gebäude sein. Gemeinde kann auch starten irgendwo im Wohnzimmer. Ich will das gar niemandem absprechen, versteht ihr? Aber an den Früchten wirst du es erkennen. Und dann ist egal, wo ihr euch trefft, die Früchte zeigen, ist es die unabhängige Gruppe, die alles besser weiß? Oder ist es etwas vom Geist Geborenes, was anfängt zu wachsen. Versteht ihr den Unterschied? An den Früchten wirst du es erkennen. Die Woche ruft mich ein Mann an, den habe ich schon bis auf einmal ganz kurz 10, 11 Jahre nicht mehr gesehen. War damals Mitglied in meiner alten Gemeinde, ruft mich an. Jemand hat ihm meine Privatnummer gegeben, da war ich schon auf 180. Habe ich gesagt, wo hast du die Nummer her? Und da habe ich gesagt, ja, was ist denn los? Ja, mir geht's nicht gut. Ich liebe das. Mir geht's nicht gut. Ist interessant, wie manche Leute, die interessieren sich einen Scheiß für dich, auf gut Deutsch, aber wenn es ihnen schlecht geht, haben sie deine Telefonnummer. Kennt ihr so Leute? Mir geht's nicht drum, um den Mann zu verdammen. Versteht mich richtig, hör richtig zu, mit geistigen Ohren. Dann sag ich, was ist denn los? Ja, mein Leben ist Chaos, ich rauch wie ein Schlot, jetzt habe ich da Lungenprobleme, meine Pumpe läuft nicht mehr richtig und ja, mein Leben ist total Chaos, überall sind Dämonen, es verschwinden Sachen und Sachen bewegen sich in meiner Bude und oh. Na ja, super. Was willst du von mir? Und jetzt, was willst du von mir? Versteht ihr mich richtig? Dann sagt er, ja, mir hat da einer erzählt, du kannst da was und du kennst dich damit aus. Habe ich gesagt, gehst du in eine Gemeinde? Nein, schon ewig nicht mehr. Ja, und kannst du nach Heilbronn kommen? Ich habe nämlich kein Auto. Und kannst du mich zurückrufen, weil mein Handy ist leer? Habe ich gesagt, sonst noch was? Soll ich noch einkaufen unterwegs? Also habe ich nicht gesagt, aber... Leute, ich sage euch ein Geheimnis. Menschen, die Hilfe brauchen, bekommen Hilfe. Wenn sie es ehrlich meinen. Wenn ein Alkoholiker trocken werden will, kriegt er jede Hilfe der Welt hier. Wenn aber ein Alkoholiker hierher kommt und jammert, weil er Leberschmerzen hat, aber nicht aufhören will zu saufen, mache ich mit dem wie viel? Gar nichts. Und das ist nicht lieblos, das ist konsequent. Weil ich brauche keine ABM-Maßnahmen von Mr. S, um mein Leben zu bereichern. Versteht ihr? Da ruft mich der Nächste an. Thomas, hast du eine Minute? 3-mal die Woche, das ist echt lustig. Sage ich, ja, was ist denn los? Ja, ich habe jetzt entschieden, ich verlasse die Gemeinde. Ich höre mit dem Ordnerdienst auf, ich mache nicht mehr länger mit. Sage ich, ja, was ist denn los? Ja, der Pastor, der beachtet mich nicht. Der hat mich in einem Jahr nur einmal angesprochen. Ich habe nichts drauf gesagt. Ich habe gesagt, wenn du meinst, frag ihn. Er wird es dir sagen, geh oder bleib. Dann ruft mich jemand an, der hier in der Gemeinde war. Ein Ehepaar gegangen ist, ganz arg böse gegen mich war und noch ein anderes Ehepaar mitgenommen hat. Und das andere Ehepaar ist bei ihnen mit eingezogen ins Häuschen. Ich habe zu Bärbe gesagt, 6 Monate, maximal 2 Jahre. Kriege ich den Anruf, ja, wir haben die rausgeklagt mit dem Rechtsanwalt. Warum sage ich diese Dinge? Wenn du anfängst, die falsche Abzweigung zu fahren, wird es nicht besser, wenn du weiterfährst. Sondern du musst merken, ich bin falsch abgebogen. Es gibt mittlerweile kleine Geräte im Auto, die sind unheimlich intelligent. Die sagen dir in 300 Meter, bitte biegen Sie links ab, drehen Sie rum. Der Heilige Geist macht genau dasselbe. In 300 Metern, bitte umdrehen, zurück zu dem Punkt, wo du falsch abgebogen bist. Manche Leute fahren immer weiter. Mir geht's nicht gegen diese Leute. Ich wünsche denen von ganzem Herzen nur das Beste. Aber ich frage mich, was da los ist. Ja, können wir uns mal wieder treffen? Na, ich sage, ja, können wir machen. Dann beffte er von hinten vor, Gemeinde, blablabla, alle blöd, Christen alle blöd. Warum soll ich mich mit so Leuten treffen? Wir haben keinen gemeinsamen Nenner mehr, versteht ihr? Wenn ich Koch wäre und hätte ein Restaurant und ich rufe da einen an und er sagt, Köche, alles Dreckschweine, waschen sich nicht, alles eklig. Ja, was da? Was haben wir denn, versteht ihr? Und diese Dinge passieren nicht durch Zufall. Ich habe gestern fast den ganzen Tag gesagt, Herr, warum passiert das? Warum rufen die mich an? Was hat das für einen Sinn? Was ist die tiefere Bedeutung dahinter? Ja, Gott hat uns gesagt, wir sollen die Gemeinde verlassen. War damals die Aussage. Gott hat uns gesagt, wir sollen die Gemeinde verlassen. Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Wisst ihr, was von zu Leuten das Problem ist? Und ich will da niemand zu nahe treten. Ich will auch nicht behaupten, dass es bei denen so ist. Aber oft ist der Punkt der, dass sie mit ihrem Herzen abfallen, ein böses, ungläubiges Herz entwickeln. Ist klar, was dann passiert. Sie fallen ab vom lebendigen Gott. Manche Christen, wenn die nicht bekommen, was sie unbedingt wollen, dann werden sie bockig, zornig und dann sagen sie, Gott, das war's, tschüss. Oder sie gehen ständig ihre eigenen Wege, sie fragen nie Gott. Ich hatte hier Leute, die sagen mir, die schreiben mir irgendwann ein WhatsApp, das ist sowieso, das liebe ich am allermeisten. Thomas, wir haben entschieden zu heiraten, in 2 Wochen ist die Trauung, Halleluja, wenn du willst, kannst du kommen. Schreiben die mir als Pastor. Was denkst du da? Der richtige Weg wäre, sich mal mit mir zusammenzusetzen und dass wir zusammen Gott suchen und fragen, ob das dran ist. Seid ihr mit mir da einer Meinung, oder? Es wäre der richtige Weg. Wenn ich ein geistiger Leiter bin und Gott mich wirklich eingesetzt hat, wird er reden. Und wenn das dann so ist, dann ist es der saubere Weg und es geht alles in die richtige Richtung. Und dann irgendwann triffst du sie wieder, sind sie getrennt. Ja, das war nicht der Richtige. Na, sowas. Ich kann nicht zu viel erzählen, weil manche wissen, wer das ist und das will ich nicht. Aber mir geht's nur um die Prinzipien. Versteht ihr die Prinzipien? Wenn du eine Entscheidung in deinem Leben triffst, fragst du zuerst Gott oder machst du? Und dann, wenn es in die Hose geht, jammerst du und beklagst dich bei Gott. Was für eine Art Christ bist du oder sind wir? Fragen wir Gott, ist es dran, ja oder nein, und sind wir dann gehorsam? Oder machen wir immer und wundern uns dann, wenn wir ständig irgendwo auflaufen und unser Leben nicht vorwärts kommt? Ist das wahr? Wie ist Gott für uns? Wir haben es vorhin gelesen, wir sind sein Eigentum. Wie bist du zu deinen Kindern? Möchtest du das Beste für sie, das Gute oder das einigermaßen Gute? Aber wir wissen alle selber, dass unsere Kinder, die Kinder haben, die wissen, die Kinder sind nicht immer, die hören nicht immer. Aber der erste Schritt ist immer zu Mama und Papa, wenn es in die Hose ging. Ob es ums Geld geht dann oder sonst was, ja, kannst du mir helfen. Und die keine Kinder haben, die wissen, dass sie selber mal Kinder waren. Ist das wahr? Wir müssen aufpassen, dass unser Herz nicht böse wird. Und das ist manchmal echt eine Aufgabe, das ist eine Mammutaufgabe. Weil wir alle noch Emotionen haben. Und das ist auch gut so. Aber wenn unsere Emotionen in die richtige Richtung gehen, dann passt das. Wenn sie in eine falsche Richtung gehen, dann wird es schwierig. Hebräer 10, 25. Auch da sehen wir etwas Interessantes. Und da sagt Gott uns eindeutig, dass wir nicht die Gemeinde verlassen sollen, nicht die Gemeinschaft. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Okay? Ich sage diese Dinge nicht, um irgendjemanden Druck auszuüben oder Verdammnis. Das ist mir alles ferne. Ich sage euch nur, was das Wort sagt. Und ich war auch als Schaf, wo ich noch nicht gedient habe, in Gemeinden, das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Die erste Gemeinde, wo wir in Amerika waren, das war ein Riesending. 6.000-7.000 Leute, die hatten eigene Kindergarten, eigene Schule, die hatten eigene Busse. Das war eine Fabrik, war das. Und Bärbel und ich, wir kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Aus dem Dorf in die Millionenstadt. Und die Gemeinde war durchorganisiert. Das war der Hammer. Und wir sind da drin verhungert und sind auch nicht gewachsen. Und dann habe ich gesagt, Herr, wo sollen wir hin? Hast du was Neues? Und dann hat der Herr zu mir gesagt, auf der ganz anderen Seite von der Stadt, waren 50 Kilometer fahren, immer noch in derselben Stadt. Amerika ist riesig. Und da war eine kleine neue Gemeinde und die war in so einer Bingo-Halle. Da bist du morgens rein, da stank's nach kaltem Rauch, nach Alkohol, nach Erbrochenem und dann sollst du Halleluja singen. Der ganze Boden versüfft. Du hast noch die Geister gespürt. Und ich habe gesagt, Bärbel, wir sind hier im falschen Film. Ich will zurück in meine schöne Gemeinde. Und der Herr sagt, nee, da. Und dann ging der Gottesdienst los und wie der losging, war die Heiligkeit Gottes da. In all dem Gestank, in all dem Komischen. Und wir haben gespürt, wow, das ist, was wir wollen. Wir wollen das Echte. Ich habe einen Hunger nach dem Echten. Ich will Jesus. Ich will nicht irgendeine Show. Und da drin waren wir dann noch 2 Jahre und da sind wir gewachsen. Aber das war nicht das, was wir gesagt haben, was toll oder schön ist. Sondern es ist nur ein Beispiel, jetzt, wo Gott uns hingeführt hat. Amen. Und es war wichtig, es war ein wichtiger Lernprozess für uns da, in den Gehorsam zu kommen. Aufpassen, Leute, dass wir nicht sagen, es ist egal, wo wir hingehen. Das, was du isst, wirst du in deinem Körper merken. Wenn du nur Chips isst und Gummibärchen, die sind lecker und ja, aber du wirst merken, es macht was mit dir. Wenn du dich nur mit weltlichen Nachrichten füllst oder immer nur darauf reagierst, was gerade nicht da ist oder was du gerade noch nicht hast, wirst du merken, auch das macht was mit dir, mit deinem Herzen, mit deinem Denken, mit deinem Fühlen. Aber wenn du dich mit dem Wort Gottes füllst, da kannst du im größten Eimer mit der braunen Masse stecken und Gott Stück für Stück krabbelst du da raus. Weil du merkst, wow, das Wort Gottes ist tragfähig. Es baut mein Leben. Und das ist, was manche Christen nicht verstehen. Sie denken, Gemeinde, Christsein ist, ich gehe sonntags in die Gemeinde, wärme einen Stuhl, dann lasse ich ihn die Woche über wieder kalt werden und sonntags wärme ich den Stuhl wieder. Das ist mein Job, das ist mein Leben. Das ist nicht das Leben. Vorhin habe ich euch gesagt, Gott hat einen gewaltigen Plan mit deiner Zukunft in der Ewigkeit. Wir werden herrschen mit Christus. Ja, über was denn? Wir werden über Planeten herrschen, über Galaxien. Das könnt ihr euch noch gar nicht vorstellen, was Gott mit uns vorhat. Das wird nicht langweilig, Leute. Das geht aber nur mit denen, die sich als treu erwiesen haben. Die Bibel sagt, wer im Kleinen treu ist, den kann Gott über Großes setzen. Und die Tests sind hier in der Schulzeit. Ich weiß noch, in der Schule, ich habe mich so gefreut, dass ich nie Hausaufgaben gemacht habe. Ich war der Check an der Schule. Alle Lehrer liebten mich. Ich hatte die meisten Nachsitzen. Das war mir alles wurscht, ich bin aus dem Fenster rausgesprungen. Ich habe alles angestellt, fand mich toll. Meine Klassenkameraden haben heute alle einen tollen Job. Aber ich habe einen besseren. Aber es war ein harter Weg bis dahin. Amen. Am Anfang meines Berufslebens war es sehr schwer. Und ich habe mich immer gefreut, dass ich so cool bin und keine Hausaufgaben mache. Heute habe ich öfters mal Momente, wo ich denke, hättest du nur besser aufgepasst in der Schule. Kennt ihr das? Ich könnte mir gut vorstellen, ich will es nicht behaupten, weil ich es nicht weiß, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere in der Ewigkeit momentan gerade ist und sagt, ihr wisst schon, ne? Meine persönliche Überzeugung ist, jeder im Himmel und jeder in der Hölle hat dieselbe Wunsch, wenn ich nur noch eine Stunde auf die Erde dürfte. Nur noch eine Stunde. Stimmt das? Wenn du in der Ewigkeit bist und Jesus siehst und du denkst an deine Familie, dann würdest du gern noch mal eine Stunde kommen. Deine Nachbarn, wo du immer geschwiegen hast. Deine Arbeitskollegen, denen du nie Zeugnis gegeben hast. Und du weißt, wow, Mann, oh, Jesus, darf ich noch mal eine Stunde, nur eine Stunde? Ich will denn von dir erzählen. Weißt du, du hast mehr als eine Stunde. Du bist noch nicht in der Ewigkeit. Heute ist der Tag des Heils. Du kannst noch ganz vielen Menschen erzählen, wenn du willst. Amen. Das ist Gnade in deinem Leben, wo du Licht bist und Salz und Zeugnis vor den anderen. Das ist, was Gott sich wünscht, dass du von seiner Güte erzählst. Das haben wir vorhin gelesen. Ist das richtig? Ist wichtig, wichtig, wichtig. Halleluja. Jetzt kommen wir zum Thema in Kolosser 2, ab Vers 18, was immens wichtig ist. Nur nochmal zur Erinnerung. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Okay. Und hier schreibt uns Paulus was ganz Interessantes. Lasst euch, also du und ich, den Siegespreis von niemandem nehmen. Mach's nochmal weg. Lass dir, hör mir gut zu, den Siegespreis von niemand nehmen. Was ist ein Siegespreis? Dein Glaube, ganz genau. Deine Errettung, ihr sagt schon richtig. Aber dein Siegespreis ist deine Überzeugung, dein Glauben, dass das, was du jetzt hast, dass du Frieden hast. Wisst ihr, das größte Geschenk im Glauben ist Frieden. Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, meinen Frieden. Der Friede von Jesus ist nicht der Frieden dieser Welt. Frieden dieser Welt hast du, wenn du in einem Land lebst, wo Frieden ist und dein Konto ist voll, dann hast du scheinbar Frieden. Aber das ist nicht so. Je reicher du wirst, desto mehr musst du deinen Zaun höher bauen. Stacheldraht, Überwachungskameras, Stimmt das? Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Der regiert in deinem Herzen. Da kannst du in der Gefängniszelle sitzen und bist glücklicher als die Queen im Palace. Ist das wahr? Halleluja. Okay, der Siegespreis, den du hast, ist das, was du jetzt schon in der Hand hältst. Der Heilige Geist ist dein Pfand. Das sagt uns die Bibel. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist als Pfand. Okay? Versteht ihr, was ein Pfand ist? Das ist wie wenn ich dir sage, ich schenke dir jetzt mein Auto. Ich gebe dir schon mal den Fahrzeugschein. Den Brief gebe ich dir, wenn ich wiederkomme. Ich bin 3 Wochen im Urlaub. Wenn ich nach 3 Wochen komme, kriegst du den Brief, kannst du ummelden. Wem gehört das Auto dann? Dir. Gehört es dir jetzt schon? Von der Zusage, vom Glauben her, ja. Aber es ist noch nicht manifestiert. Soweit verstanden. Du bist noch nicht in der Ewigkeit. Du siehst noch nicht. Aber du hast jetzt schon ein Pfand, den Heiligen Geist. Du hast den Fahrzeugschein. Du kannst schon alles lesen. Wow, so viel PS. Wow, so lang. Wow, cool. Ja? Du weißt jetzt schon, was dir gehört. Aber das ist noch nicht umgeschrieben. Amen. Und hier geht es um den Siegespreis. Okay, zurück. Wenn das hier steht, dass jemand dir den Siegespreis nehmen kann, dann musst du aufpassen, weil dann ist es möglich. Versteht ihr? Du kannst in eine religiöse Gruppe reinrutschen, da würdest du nie reingehen, wenn da Religion stehen würde. Das fängt alles immer langsam an. Und dann kommen die Leute und dann kommen die mit ihren Überzeugungen. Ja? Thomas, wie oft hast du dieses Jahr schon gefastet? Noch gar nicht. Oh. Das schmeckt aber am Heiland gar nicht. Hast du Schmerzen irgendwo? Ja, mein Knie tut ab und zu weh. Ah. Damals. Weil du nicht gehorsam bist und fastest, lieber Bruder. Schickt der Herr dir Knieschmerzen. Er will dir was zeigen durch diese Krankheit. Merkt ihr was? Ich meine, ihr lacht alle, weil ihr das alles wisst. Aber so funktioniert es da draußen. Und jetzt, wenn du diesen Mist glaubst, dann geht dein Siegespreis weg. Nicht wirklich, sondern nur in deiner Wahrnehmung. Das, was du täglich lebst. Verdammnis kommt. Die Knieschmerzen werden schlimmer. Es wird immer dicker. Oh ja, oh, ich bin noch schlimmer geworden. Oh. Und dann kommt der nächste Bruder. Ah, Knieschmerzen, der Stolz. Hast du ein Problem mit Stolz, Bruder? Kannst du dein Knie nicht beugen vom Herrn? Ja. Ah. Schon wo du reinkamst, habe ich das gesehen. Was bei dir, was nicht stimmt. Ich bin so froh, dass ihr lachen könnt. Und hört ja nicht damit auf. Amen. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen. Jetzt pass auf. Der sich gefällt, sich, nicht dem Herrn, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat. Da müsst ihr aufpassen. Immer wieder treffe ich auf so scheinprophetische Leute, die immer wieder etwas, was sie sehen, verkaufen als vom Herrn. Aber wem sie gefallen wollen, ist sich selbst und nicht Gott. Was sage ich immer, was der Heilige Geist ist? Er ist ein Gentleman. Der Heilige Geist wird niemals irgendeinen Menschen bloßstellen vor anderen. Niemals. Okay? Ich habe schon Prophetien gesehen von großen Konferenzen in Amerika, wo der Prophet oben auf der Bühne steht und sagt, du da hinten mit dem roten T-Shirt, steh auf, so spricht der Herr, du bist ein Ehebrecher. Glaubt ihr, dass das von Gott ist? Der ist fertig, den kannst du abhaken, den kannst du in die Klapse schicken oder der fällt für immer vom Glauben ab. Sein Siegespreis ist dahin. Versteht ihr? Und wer gefällt sich auf der Bühne? Wer läuft da rum? Oh, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Diese Leute, das hat mit Liebe nichts zu tun. Zeig Gott, dass einer ein Ehebrecher ist. Ist möglich. Was macht Gott zuvor? Wer weiß es noch? Welche Propheten kann Gott gebrauchen? Die durch denselben Mist sind oder so ein demütiges Herz haben, dass sie sagen, Bruder, im roten Pulli da hinten, ja du, komm mal vor. Ich habe ein Wort für dich. Und dann übergibt er einem anderen Bruder und sagt, mach du mal weiter. Und geht mit ihm auf die Seite von der Bühne und tastet sich langsam an das Thema ran. Kann es sein, Bruder, dass es was gibt in deinem Leben, was in Ordnung kommen muss? Nicht mit der Tür ins Haus. Wenn es sich nicht öffnet, dann lass es. Aber wenn es sich öffnet, ja, da gibt's was und ich schäme mich und traue mich nicht. Und ja, der Herr hat's mir gezeigt, ist es das und das? Ja, und dann ist die Türe offen und dann fließt Heilung. Versteht ihr? So arbeitet Gott. Nicht hier jemand, der sich gefällt in der Verehrung der Engeln. Ich habe einige Frauen kennengelernt. Warum das oft Frauen sind, weiß ich nicht. Die mir erzählt haben, sie haben ihren Privatengel, der heißt so und so. Auch die Erweckung in Lake nennt. Könnt ihr euch erinnern? Todd Bentley, diese Riesenerweckung. Der hat auch erzählt, der Engel Emma, ein weiblicher Engel, der Emma heißt, spricht zu ihm. Und die ganze Erweckung dort ist kaputt gegangen. Dann hat Rick Joyner ihn an die Hand genommen und hat gesagt, Junge, komm mal mit. Das ist nicht biblisch, was du hier erzählst. Versteht ihr? Wenn wir das Wort nicht kennen, was ist unser Maßstab? Wir brauchen etwas zum Prüfen. Wenn du wissen willst, ob der rechte Winkel geraten ist, brauchst du einen rechten Winkel zum Prüfen. Oh ja, passt, nee, ist krumm. Versteht ihr? Das Wort Gottes ist unser Prüfsiegel, unser Prüfeisen, unser rechter Winkel, wo wir spüren, ist das von Gott oder nicht. Und diese Leute rühmen sich immer und die sind immer spooky. Die sind immer ganz komisch. Leute, die mir prophetisch dienen, die haben so eine liebevolle Aura. Viele hier haben das. Stefan und Ramona haben das. Die lieben mich zuerst und dann kriege ich ein prophetisches Wort. Wisst ihr, das ist Liebe. Amen. Und andere von euch, ihr habt das auch. Und dann prüfe ich lieber 10 Mal, ob ich jemanden kritisiere mit einem prophetischen Wort, bevor ich da hinrenne und ihm das gleich um die Ohren haue. Amen. Halleluja. Und nicht sich selber rühmen, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Diese Leute sind ohne Grund aufgeblasen in einem fleischlichen Sinn. Das ist auch interessant, dass die oft eine Show machen. Die haben ihre Diener, wo ihnen die Köfferchen tragen. Dann haben sie ihr Büro, da darf niemand rein. Sie brauchen die heilige Zeit mit dem Herrn. Da kommen sie raus, dann haben sie schon diesen Blick. Und du denkst so, weißt du, das hat auch mit Gott nichts zu tun. Gott redet, Gott macht keine Show. Wenn Gott es gewollt hätte, würde in Las Vegas ein himmlisches Hotel stehen und da wird draufstehen, Wahrsagen im Namen Gottes, kommt alle her. Gott macht es nicht, er hat sogar verboten. Amen. Nächster Vers. Und jetzt kommt das Wichtigste von allem. Hier, da kannst du es prüfen. Und hält sich nicht an das, was steht da? Haupt. Wer ist das Haupt? Wer weiß es noch? Christus. Diese Leute halten sich nicht an Christus. Sie machen sich unabhängig. In den 30 Jahren, wie oft ich erlebt habe, dass ein Prophet von außen in eine Gemeinde kam, auch wo ich zu Gast war oder wo ich mal hin bin zu einer einmaligen Veranstaltung. Der Prophet kommt von außen, macht die ganze Gemeinde durcheinander mit seinem Mist und dann geht er wieder. Lässt sich noch gut bezahlen, wupp, weg ist er. Wer muss ihn aufräumen? Der Pastor muss den ganzen Laden wieder gerade ziehen, arbeiten, die Leute beruhigen, prüfen, was vom Herrn war, was nicht. Und die gehen von einer Gemeinde zur nächsten und tingeln durch die ganze Welt, fühlen sich wohl, haben nie Seelsorge, haben nie mit Leuten länger als 2 Minuten zu tun. Geiler Job. Und verdienen oft noch eine Menge Geld. Oder stehen sie auf der Bühne und sagen, oh, ich habe den Eindruck, sind 3 Leute da, gib jetzt 1.000 Euro. Die Leute geben nicht mit einem freudigen Herz oder aus dem Geist. Denn wenn das der Heilige Geist ihnen sagt, brauchen sie niemand, der ihnen sagt, gib die 1.000 Euro, das wissen die schon. Und dann geben die das, dass es keiner mitkriegt. Denn die Bibel sagt, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Versteht ihr? Aber wenn jemand Druck ausübt auf dich, ich war vor ein paar Jahren in England, predigt, super, hab schon mein ganzes Geld reingeworfen, hatte ich nichts mehr. Da habe ich nur noch meine Goldkette gehabt. Und dann ging es immer weiter in die Richtung. Da habe ich so einen Eindruck gekriegt, schmeiß deine Goldkette rein. Ich habe gekämpft. Heute weiß ich, das war nicht von Gott. Hab meine Goldkette rein und war so, Goldkette, als er mit seinem Sammeleimer weglief. Habe ich da eine Frucht von? Nix, Goldkette ist weg, Freude ist weg und das ist Erfahrung. Du spürst sofort, es war von Gott oder es war nicht von Gott. Die nächste Goldkette fliegt nicht so schnell weg. Amen. Aber wenn Gott mir sagt, gib die Goldkette, dann gibst du sie. Und dann weißt du, es ist gut und du hast Frieden und du denkst nicht mehr drüber nach. Versteht ihr? Alles andere ist Manipulation. Es ist Manipulation und sonst gar nichts. Aber wir lernen durch diese Dinge, ist das wahr? Diese Leute halten sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wisst ihr, was hier beschrieben ist? die Gemeinde. Es gibt 5 Gelenke im Körper, 5 verschiedene Gelenke. Es gibt den fünffältigen Dienst. Es gibt Ältesten der Gemeinde, es sind die Bänder. Seht ihr, wie das funktioniert? Der fünffällige Dienst bleibt nicht in Position, wenn die Ältesten nicht durch die Bänder das halten. Das Knie braucht Gelenke und Bänder. Und die anderen auch. Und das hat Gott so gegeben, das steht hier nicht zufällig. Und das, obwohl Paulus gar kein Arzt war. Woher weiß der das alles? Ja? Und hält sich nicht an das Haupt. Das ist das Schlimmste, da fängt's an. Sie entscheiden ohne Christus. Und alles, was lieblos ist, ist ohne Christus. Christus ist immer Liebe. Wenn es dem Menschen nicht gut tut, wenn die Frucht danach nicht gut ist, dann halten sie sich nicht an das Haupt. Ich habe zu dem Mann gesagt, der mich angerufen hat, dem so, ja, die Geschichte, wo ich gerade erzählt habe. Sag ja, was ist denn alles in deinem Leben los? Ja, ich lebe noch mit einer Frau zusammen, das ist nicht meine. Leute, ich habe gedacht, was soll man da anfangen, wo soll man da aufhören? Der weiß die Wahrheit und lebt trotzdem so. Und dann soll ich sein Biermüll raustragen, ausleeren und sortieren, was da noch gut ist? Das ist so, Sachen stinken mir. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn aber einer kommt und wirklich Hilfe will, dann kümmere ich mich drum, aber um so Leute kümmere ich mich nicht. Und das hört, für den einen oder anderen hört sich das lieblos an, aber nein, das ist konsequent. Und jetzt habe ich erfahren, dass er mittlerweile 6 oder 7 andere Leute auch noch angerufen hat und genau dasselbe erzählt. Seht ihr, was da los ist? Das ist jemand, der will nicht frei werden von der Sünde, er will von den Konsequenzen der Sünde frei werden. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn einer sich gerne zukokst, soll er das machen. Er darf sich aber nicht wundern, wenn er Schäden davon trägt und die Schäden Schmerzen auslösen. Ich bete für niemanden, damit die Schmerzen aufhören, weil der geht und die nächste, was er macht, ist die nächste Linie Koks. Versteht ihr, was ich sage? Nee, Leute, es ist die Wahrheit. Ich sage euch das, damit ihr euch nicht mit Leuten beschäftigt, die Arbeitstherapie für den Teufel sind. Wir haben hier eine Frau gehabt vor 6 Jahren oder 7 Jahren, die hat hier angefangen zu manifestieren, die hat sich gerollt, die hat ihren ganzen Gottesdienst gestört. Glaubt ihr, dass das von Gott ist? Dass ich hier predige unter der Salbung und gleichzeitig die Salbung auf jemand fällt und den ganzen Gottesdienst stört? Ist der Heilige Geist irgendwie durcheinander? Nee. Dann habe ich sie rausgeschickt, hinter den Raum mit 2 Ältesten. Dann habe ich gemerkt, das hört nicht auf. Dann bin ich nach der Predigt drüber, auf dem Weg von der Türe zu dieser Türe, die hier diese 7, 8 Meter, habe ich gebetet, habe gesagt, Heiliger Geist, was ist das? Und Gott hat zu mir gesagt, es ist ABM-Maßnahme vom Teufel, schmeiß sie raus. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ihr kennt ABM, ne? Dann bin ich hinter, da lag sie auf dem Boden, hat sich gerollt wie eine Schlange und geschrien und manifestiert. Hier oben wohnen ja Leute, weißt du? Hier kannst du schwierig Befreiung machen. Und ich glaube an Befreiung. Okay? Und ich gucke sie an und sage, stopp, wir hören jetzt hier auf und du gehst jetzt. Dann dreht sie sich rum, guckt mich an. Ich habe gedacht, Mr. S. guckt mich an. Und hat so ein hämisches Grinsen. Und dann ist sie raus und ab. Nie wieder gesehen. Halleluja. Everybody's a blessing. Some when they come and some when they go. But everybody's a blessing. Ist das wahr? Jeder ist ein Segen. Die einen, wenn sie kommen, die anderen, wenn sie gehen. Wisst ihr, wir hätten uns jetzt monatelang mit dieser Frau beschäftigen können, für sie beten, in Liebe, sie aufnehmen, sie nach Hause einladen, sie betreuen, zu ihr hinfahren, sie besuchen. Und am Ende hätte der Teufel genauso gegrinst, wie er da gegrinst hat. Versteht ihr? Und ich danke Gott, dass das Weisheit ist. Leute, das ist nicht lieblos, das ist Weisheit. Und wenn jemand Befreiung braucht, dann bekommt er die. Weil Gott es viel mehr will als wir. Amen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Amen. Halleluja. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen, ob das klappt oder nicht. Das wird klappen. Halleluja. Weiter. Wir haben noch 3 Verse bei dem Ding. Wir sind gleich soweit. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Siehst du das? Diese Leute, die sich nicht an Christus halten, die sich selber gefallen in ihrem Dienst, legen anderen immer Satzungen auf. Ist das nicht interessant? Die fragen immer dich, wie viel hast du schon gebetet, wie viel hast du hier, da und dort schon gemacht? Die richtige Antwort wäre, das geht dich einen Scheiß an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was geht es ihn an, wie viel ich bete oder Bibel lese oder was ich, das geht ihn gar nichts an. Weil seine Motivation ja sowieso die falsche ist. Ich habe hier noch nie jemand gefragt, wie viel er betet, Bibel liest oder irgendwas. Ich habe hier auch noch nie irgendjemand Und Gott ist mein Zeuge. Ich habe hier noch nie irgendjemand Lasten auferlegt, wenn er sonntags nicht da ist. Stimmt es? Ich habe noch nie jemand ein schlechtes Gefühl gegeben, wenn er mal bei nicht da war. Weißt du, meine Überzeugung ist, es gibt Zeiten, wo Gott uns rausnimmt, und das ist gut. Also das ist gar kein Problem. Aber wenn der Heilige Geist dich nicht hierher zieht, glaubst du dann, das bewirkt, dass ich dich kritisiere? Dass du dann kommst? Was ist denn deine Motivation dann? Ich will ja, dass du kommst, weil du gerne hierher kommst, weil du deinen Geschwistern dienen willst, weil du etwas mitbringst, weil du wachsen willst, weil du das Wort hören willst. Amen. Wisst ihr, das ist für mich Gemeinde. Das ist für mich Gemeinde, lebendig, wo ihr untereinander euch gut tut, weil ihr da seid. Amen. Ist wichtig, ist immens wichtig. Halleluja. Gehen wir nochmal zurück zu 1. Petrus 2, Vers 9, mit dem wir angefangen haben und mit dem schließen wir auch. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Das ist Gottes Motivation, das ist sein Denken, wenn er über dich nachdenkt. Er hat nur gute Gedanken über dich. Nichts Negatives kommt von Gott. Religion sagt dir, jetzt ist der Heiland aber zornig geworden. Nein, der wird gar nicht mehr zornig. Er kann gar nicht mehr zornig werden, weil die Strafe auf wem lag? Auf ihm. Gott kann nicht zweimal zornig werden. Sein Zorn lag auf Christus am Kreuz und es wurde bezahlt. Also wird Gott nicht mehr zornig. Mit den Ungläubigen schon, mit uns nicht mehr. Amen. Du bist eine königliche Priesterschaft. Wow, welch eine Auszeichnung. Wisst ihr, vor der Welt sind wir gar nichts. Vor der Welt sind wir ein paar Spinner, die treffen sich hier sonntags. Oder wenn sie in dein Leben schauen, dann beurteilen sie dich und dann verurteilen sie dich. Kommst du in eine Schublade? Ich sage euch das ja, Deutschland ist das beste Land dafür. Ich habe das wirklich in Amerika geliebt. Da triffst du Leute, die gehen wohin, sagen, ich möchte anfangen bei Ihnen in der Computerfirma. Ja, was können Sie denn? Ja, ich kann das und das und das. Ja, setzen Sie sich mal hin, machen Sie mal. Oh ja, das kann er. Gut, können Sie Montag anfangen. In Deutschland läuft das überhaupt nicht so. In Deutschland bringst du dein Zertifikat und dein Diplom und dann wirst du eingestellt und dann bist du die Banane von überall. Du weißt gar nichts, aber davon ganz viel. Und dann sitzt du da, wärmst den Stuhl in der Firma und es geht nichts vorwärts, weil du eine Handlampe bist. Aber du hast ein Zertifikat. Gott will keine Zertifikate in unserem Leben. Wir sehen, dass wir das einfach leben. Einfach machen. Gott ist für uns. Du bist eine königliche Priesterschaft. Welch eine Auszeichnung. Halleluja. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, wir werden mit Gott zusammen diese Welt richten und die Menschen und die Mächte dieser Welt? Dass wir mit Gott im Gericht sitzen? Überlege mal, was der für ein Vertrauen zu uns hat, uns diese Verantwortung anzuvertrauen. Und da wirst du Leute sehen auf der anderen Seite. Schafe sind wir, die Böcke die anderen. Und du wirst diese Leute sehen und das sind die, die dich ausgelacht haben um deines Glaubens willen. Das sind die, die dich verspottet haben. Vielleicht haben sie dich sogar verfolgt um deines Glaubens willen. Und dann im Himmel wird es so sein, dass wir nicht voller Bitterkeit sind, sondern wir sind komplett frei davon. Aber wir sehen und wir sagen, ja, das war so. Mehr machen wir nicht. Wir bezeugen, ja, das war so. Müsst ihr mal vorstellen. Und Gott sagt, wir sind solche. Ein heiliges Volk, geheiligt durch das Blut des Lammes, haben wir vorhin auch gesungen. Das Volk seines Eigentums. Und jetzt ist wichtig für uns, dass wir verkündigen sollen die Wohltaten dessen. Das größte Zeugnis in deinem Leben ist dein eigenes. Weißt du das? Dein eigenes. Du gehörst ihm und wir sollen die Wohltaten dessen, der dich berufen hat, raus von der Finsternis hinein zu den Menschen und in ihr Leben das Licht bringen. Amen. Du bist Licht. Du bist berufen zum Licht. Halleluja. Vater, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Vater, ich bete, dass dieses Wort in unserem Leben lebendig wird und dass es eine Substanz wird, dass es eine Überzeugung wird, dass es ein Lebensstil wird, Jesus, dass wir von niemand mehr Angst haben, weil wir wissen, wir gehören dir, wir sind dein Eigentum. Vater, wir lassen uns auch von niemand mehr beeindrucken, der irgendeine Buggedy-Boo-Show macht, sondern wir wissen, was die Wahrheit ist. Wir kennen dich, wir kennen den Heiligen Geist, wir kennen das Wort und danke, Jesus, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du bist derselbe und du dienst uns und du formst uns. Vater, ich danke dir für die Schleiferei, auch wenn es manchmal eine Motzsauerei ist, ein Motzstaub, ein Motzdreck. Aber dieser Diamant verliert nicht an seinem Wert. Papa, auch in unserem Leben ist manchmal Motzsauerei, Aber unser Wert wird nicht weniger, ganz im Gegenteil, er wird mehr. Vater, ich danke dir für jeden, der hier zur Gemeinde gehört, der ein Herz hat für diese Gemeinde voranzubringen, sie zu tragen im Gebet, Vater, mit der Anwesenheit, mit Liebe, mit Finanzen und dass es wächst, Vater, dass wir vorwärts gehen, nicht rückwärts. Vater, ich danke dir für jeden, der im Internet zuhorcht oder der die CD in die Hand bekommt. Vater, ich danke dir für all diese Menschen, dass du der Gott bist, der sie aus der Kruste der Religion befreit und hineinführt in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. In diese Freiheit, Herr, die du uns geschenkt hast, die du uns anbietest am Kreuz von Golgatha. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Halleluja, halleluja. Lasst mal eure Augen zu. Ich möchte heute Morgen fragen, wenn irgendjemand da ist, wo du sagst, ich kenne diesen Jesus gar nicht so. Oder ich möchte Beziehung mit ihm haben. Oder auch wenn jemand da ist, der sagt, boah, ich fühle mich eingeschlafen die letzten Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre. Ist das alles irgendwie wie fremd geworden? Ist irgendwie weg? Ich brauche eine Erquickung, eine Erfrischung. Dann bitte ich dir einfach, dass du kurz streckst, während alle Augen zu sind. So einfach kurz dein Händchen streckst. Ja? Halleluja. Danke, Jesus. Vater, ich bete jetzt für die Menschen, dass du genau da hineinkommst. Herr, genau in diese Herzen, in diese Leben, dass du da hineinkommst und wirkst. Heiliger Geist, ich befehle dir diese Menschen an und ich danke dir, dass du genau weißt, was sie brauchen. Dass genau da, wo die Baustelle ist, da arbeitest du, Jesus. Danke, dass du Veränderung bringst. Danke, dass du Heilung bringst, Befreiung bringst, auch eine Erneuerung, eine Erquickung. Vater, und ich bete, dass diese Menschen neu entzündet werden. Du sagst in deinem Wort, den klimmenden Docht und das geknickte Rohr wirst du nicht weiter abknicken, sondern du erhältst es und du zündest es neu an. Und danke, dass du dieses Feuer in den Herzen neu anzündest. Halleluja, dafür danke ich dir, dafür preise ich dich in Jesu wunderbarem Namen. Amen.